SWR 2 Wissen.
Supernanny liest Rousseau. Lernen vom Vater des Emil. Aus der Reihe Große Erzieher. Von Beate Krohl.
Ihr verlasst euch auf die bestehende Gesellschaftsordnung und bedenkt nicht, dass sie unvermeidlichen Veränderungen unterworfen ist und dass ihr diejenigen, die eure Kinder erleben werden, weder voraussehen noch verhindern könnt. Der Große wird klein, der Reiche arm, der Monarch untertan. Die natürliche Erziehung soll aber für alle Lebensumstände tauglich machen.
9. Juni 1762. Vor dem Petit Chalet Montmorency, eine knappe Tageswanderung von Paris entfernt. Auf dem Hof setzt sich ruckelnd eine Kutsche in Bewegung. Jean-Jacques Rousseau und seine Lebensgefährtin Thérèse sind auf der Flucht vor den französischen Parlamentariern, die dem Philosophen den Prozess machen wollen. Rousseaus Vergehen? Er hatte einen Erziehungsroman geschrieben, den 1000 Seiten starken Emil. Eine fiktive Fallgeschichte, in der der frühe Aufklärer sein Konzept für eine moderne Erziehung darlegte. Schon 30 Jahre vor Ausbruch der Französischen Revolution war Rousseau felsenfest davon überzeugt, dass die Monarchie am Ende war und in nicht allzu ferner Zukunft durch eine neue Gesellschaftsordnung abgelöst werden würde. Eine Gesellschaftsordnung, in der freie, gleiche und zur Selbstbestimmung fähige Bürger die Hauptrolle spielen würden. In dieser modernen Welt sollte der fiktive Zögling Emil dank Jean-Jacques neuartiger Erziehung bestehen können.
Rousseau hat auf seine Zeit gesehen, er hat die Probleme beschrieben und analysiert, die er für den Menschen und für das Aufwachsen des Menschen sieht und kommen sieht. Und er hat gleichzeitig versucht, dazu Stellung zu nehmen in einem visionären Entwurf.
Für den Würzburger Erziehungswissenschaftler Fridtjof Grell ist der Blick auf die Ordnung der Gesellschaft bis heute Grundlage einer zeitgemäßen Erziehung.
Nicht nur die einzelne Maßnahme ist zu überlegen, können wir das brauchen, können wir das nicht brauchen, was spricht dafür, was spricht dagegen, sondern in welchem Begründungszusammenhang steht das. Es ist die Aufforderung, die an uns über die Zeit hinweg ergeht. Und so wäre es unsere Aufgabe, auf unsere Zeit zu sehen, auf die spezifischen Probleme, die diese Zeit für diejenigen erzeugt, die in diese Welt hineingeboren werden, um Antworten zu finden, wie diesen ein Leben in Würde und Freiheit ermöglicht werden kann.
Jean-Jacques Rousseau hatte unmittelbar nach dem Emil seinen berühmten Gesellschaftsvertrag, den Contrat Social, veröffentlicht. Er glaubte, dass sich die neue Gesellschaftsordnung vor allem durch eine größere Dynamik und Durchlässigkeit zwischen den Klassen auszeichnen würde. Rousseau folgerte daraus, dass sich auch die Erziehung von der Klassenzugehörigkeit unabhängig machen müsse. Außerdem galt es, den Menschen auf die neue Unsicherheit vorzubereiten. Rousseau wusste aus eigener Erfahrung, wie schwer sich der Mensch mit unsicheren Lebensumständen tut. Mehrfach hatte er selbst in seinem Leben vor dem sozialen Abstieg gestanden und an immer wieder neuen Orten, in immer wieder neuen Berufen neu anfangen müssen. Um solche Schicksalsschläge parieren zu können, müsse der Mensch über einen stabilen Kern verfügen. Diesen Kern zu bilden, sah Rousseau als das eigentliche Erziehungsziel.
Das kann man bei Rousseau lernen. Werde, wer du sein willst und wer du bist im Kern. Und das nennt er ein Menschsein. Insofern kann man an dieser fiktiven Biografie des Emil das moderne Identitätsproblem studieren. Das heißt wiederum, die Erzieher sind grundsätzlich nicht in der Lage, dem Kind Ziele vorzugeben, sondern ihr Geschäft besteht geradezu darin, dem Kind zu ermöglichen, sein eigenes zu entdecken und zu entwickeln, ein Mensch zu werden. Ein Mensch zu werden, der man im Grunde schon ist.
Der Berliner Erziehungswissenschaftler Reinhard Wolf. Damit ein Kind möglichst viel von dieser kostbaren Lebenskompetenz erwirbt, fordert Rousseau, dass es von Anfang an in Übereinstimmung mit sich selbst erzogen werden muss. Das Kind soll in sich ruhen, eine Einheit mit sich selbst bilden, ein Ganzes sein, wie er schreibt. Damit das geschieht, verlangt Rousseau von Eltern und Erziehern zweierlei. Sie müssen dem individuellen Wesen des Kindes gerecht werden, also seinem Persönlichkeitskern, und sie müssen dem Wesen des Kindes als solches gerecht werden, also dem, was es in seinem jeweiligen biologischen Entwicklungsstadium überhaupt begreifen und leisten kann. Damit hatte Rousseau erstmals Kindheit als eine eigenständige Phase beschrieben. Das machte es für seine Zeitgenossen allerdings nicht leichter, sondern schwieriger. Sie waren es gewohnt, Kinder wie kleine, fehlerhafte Erwachsene zu behandeln. So heißt es im Emil:
Man kennt die Kindheit nicht. Mit den falschen Vorstellungen, die man von ihr hat, verirrt man sich umso mehr, je weiter man geht. Die Klügsten bedenken nur, was Erwachsene wissen müssen, aber nicht, was Kinder aufzunehmen imstande sind. Fangt also damit an, eure Schüler besser zu studieren, denn ihr kennt sie bestimmt nicht. Lest also dieses Buch unter diesem Winkel. So ist es bestimmt nicht ohne Nutzen.
Kinder ernst zu nehmen und wie Kinder zu behandeln, setzt für Rousseau voraus, dass der Erwachsene den Kontakt zum Kind, das er selbst einmal war, nicht verliert. Er selbst hat diesen Kontakt zeitlebens gehalten. 5 Jahre nach dem Erscheinen des Emil vollendete Rousseau mit 55 Jahren den ersten Band seiner Confession, seiner Bekenntnisse. 10 weitere folgten in den nächsten 3 Jahren. Darin beschreibt der Vater des Emil, wie er der Nachbarin als Kind einmal in den Topf gepinkelt hat, während sie in der Predigt war, wie er nicht begriff, wozu er den Katechismus auswendig können sollte und wie er schließlich als 16-jähriger Gravurlehrling aus Genf floh, weil er den Zwang in der Lehre nicht aushielt. Dieses Nachdenken über sich selbst ist eine Anregung auch für heutige Erziehende, meint Reinhard Wolf.
Gerade im Nachdenken über Erziehung ist natürlich das Nachdenken über die Art und Weise, wie man seine Erfahrungen in früher Kindheit im Umgang mit den Eltern, im Umgang mit den Geschwistern von ganz zentraler Bedeutung, wie man heute sich auf Kinder einstellt. Ich glaube, es geht im Wesentlichen um eine Figur der Selbstreflexivität. Und das ist heute angesagt. Und ich glaube, junge Studentinnen und Studenten, die Erzieher und Erzieherinnen werden, können sehr viel davon profitieren, dass sie sich mit historischen Figuren des Denkens über Kinder, über Familien, über Erziehung bekannt machen, die unsere gesamte Kultur prägen.
Rousseau hat aus Fehlern gelernt. Aus den Fehlern der Menschen, die ihn erzogen hatten, und aus den Fehlern, die er selbst als Erzieher gemacht hatte. Als junger Mann war er ein pädagogischer Totalversager gewesen. Nicht nur, dass er als Privaterzieher von 2 Jungen dieselben Fehler gemacht hatte, über die er sich bei seinen eigenen Erziehern furchtbar geärgert hatte. Er hatte auch seine 5 Kinder einer gesellschaftlichen Mode folgend in städtische Waisenhäuser abgeschoben. Für den Philosophen Jean-Paul Sartre hatte sich Jean-Jacques Rousseau deshalb posthum als Autor eines pädagogischen Standardwerks vollkommen disqualifiziert. Erziehungswissenschaftler Rainer Bolle von der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe wertet Rousseaus öffentlich eingestandenes Versagen hingegen vor allem als Mahnung an die Nachgeborenen, die Erziehung nicht zu unterschätzen.
Viele Erzieher heutzutage denken ja, dadurch, dass sie erzogen worden sind, wobei sie ihre Erziehung meistens gar nicht allzu gut einstufen, sind sie Experten für Erziehungsfragen. Rousseau selbst hatte gedacht, dass er erstmal das ganze Wissen seiner Zeit aufnehmen muss, um sich darauf vorzubereiten. Denn ein Erzieher muss sich nicht nur mit Erziehung beschäftigen. Er kann sich nicht auf ein Spezialgebiet konzentrieren, sondern muss die ganze Bildung, die möglich ist, voraussehen. Und muss dann in diesem Rahmen unter den gegebenen Bedingungen kluge Vorentscheidungen treffen. Am Anfang muss er sie stellvertretend auch treffen, aber so, dass das Kind nicht behindert wird, sondern gerade gefördert wird, auch dadurch, dass die Rahmenbedingungen günstig gestellt sind und nachher mit zunehmender vernünftiger Entwicklung gemeinsam mit den Heranwachsenden.
Der Vater des Emil gab seinem fiktiven Zögling neben dem jungen Jean-Jacques aber auch noch andere Erzieher mit auf den Weg. Die Dinge. Die den Dingen innewohnenden physikalischen Gesetze, so Rousseaus Überlegungen, würden das Kind auf einfache Weise lehren, Grenzen anzuerkennen. Der Erwachsene soll nicht sagen, lass den Stuhl stehen, der kippt sonst um, sondern das Kind soll selbst merken, wie weit es gehen kann. Voraussetzung ist natürlich, dass sich das Kind dabei nicht gefährdet. Die Gegenstände müssen also seinem Alter gemäß sein und das Kind noch dazu in seinem Forscherdrang bestärken. Jean-Jacques Rousseau nannte dieses Konzept die wohlgeordnete Freiheit. Erziehungswissenschaftler Reinhard Wolf:
Der Education negativ. Das heißt, dass die Erzieher nicht an dem Kind rummachen müssen, sondern eigentlich eher die Milieubedingungen schaffen. Die haben bei Rousseau manchmal eine autoritäre Wendung, ja, dass der Erzieher alles vorweg bedenkt. Aber im Grunde ist es ein Konzept, dass man zwar den Rahmen schafft, in dem das Kind seine Erfahrungen machen kann, und das nennt er Education negativ, nämlich nichts zu tun. Aber an die Seite des Kindes zu treten in solidarischer Partnerschaft. Und das ist etwas, was nicht eingeholt ist. Und das ist doch etwas, was man außerordentlich wertschätzen muss an seiner radikalen Infragestellung instrumenteller Pädagogik.
Vieles von dem, was Rousseau vor knapp 250 Jahren schrieb, erscheint uns heute selbstverständlich. Nicht zuletzt, weil seine Erziehungstheorie über die Jahrhunderte weg die pädagogische Nachwelt entscheidend beeinflusst hat. Pädagogen wie Pestalozzi, Fröbel oder in unserer Zeit Hartmut von Hentig haben sich intensiv mit Rousseaus Ideen befasst und immer wieder an deren Gültigkeit erinnert. Doch heute, zahllose pädagogische Experimente und Ansätze später, scheinen zumindest mancherorts Rousseaus Konzepte viel zu zeitaufwendig. Gestresste und hilflose Eltern rufen nach der Supernanny, die ihren Nachwuchs zur Raison bringen soll. In der gleichnamigen RTL-Ratgebersendung erlebt die Regelungspädagogik eine Renaissance. Die Supernanny verteilt Erziehungshäppchen nach Fastfood-Manier. Wir müssen auf die Mutter hören oder Spielzeug wird nicht kaputt gemacht. Solche Ratschläge lassen die Autorität der Regeln sprechen, statt die der Dinge. Rousseau hätte sich über Erziehungstipps à la Supernanny vermutlich die Perücke gerauft. Ganz im Sinne der Erziehung durch die Dinge und übrigens auch im Sinne heutiger Lernforscher regte Rousseau an, dem Kind Primärerfahrungen zu verschaffen. Das Kind soll hören, riechen, sehen, schmecken und tasten, statt passiv den Erklärungen der Erwachsenen zu lauschen. Oder, auf heute übertragen, die Welt im Fernseher zu besichtigen. Auf diese Weise bleibt das Gelernte nicht nur besser hängen, argumentiert Rousseau, sondern das Kind bildet so auch seine Urteilsfähigkeit aus. Und die macht es unabhängig und stark. Zum Beispiel so.
Seid ihr in der Nacht in ein Gebäude eingeschlossen, so klatscht in die Hände und ihr werdet am Widerhall erkennen, ob der Raum groß oder klein ist, ob ihr euch in der Mitte oder in einer Ecke befindet. Einen halben Fuß von der Wand entfernt vermittelt die Luft, da sie weniger kreisfließt und stärker zurückgeworfen wird, dem Gesicht ein anderes Gefühl. Bleibt stehen und dreht euch langsam um. Wenn irgendwo eine Türe offen ist, so zeigt sich auch ein leichter Luftzug an.
Wer als Kind gelernt hat, Kriterien zu entwickeln und weiß, dass er sich auf sein Urteil verlassen kann, kann sich nach Meinung Rousseaus nicht nur in einem finsteren Gebäude, sondern auch in einer dynamischen Gesellschaft orientieren. Sagt jedoch der Erzieher in einem dunklen Raum, gib mir die Hand, ich führe dich zur Tür, ist die Hilflosigkeit im Umgang mit unbekannten Situationen vorprogrammiert. Rousseau warnte deshalb Eltern eindringlich davor, dem Kind unangenehme Situationen abzunehmen. Heute, in unserer wenig kinderfreundlichen Welt, ist der Impuls dazu noch größer als damals. Aus Sorge, dass den Kindern etwas zustoßen könnte, werden sie oft mehr behütet, als es ihrer Entwicklung zur Selbstständigkeit gut tut. Frithjof Grell, selbst Vater, kennt dieses Dilemma. Dennoch hält es der Erziehungswissenschaftler mit Rousseau. Zu viel Fürsorge verhindert die Entwicklung einer stabilen Persönlichkeit. Und auch eine zu kindgerechte Welt bremst es aus.
Das ist die Paradoxie, dass es notwendig ist, dem Kind eine speziell für ihn eingerichtete Welt zur Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite ist das aber nicht mehr die Welt, in der wir leben. Es ist eine pädagogisch zugerichtete und zugeschnittene Welt, die vielleicht gerade das letzten Endes verunmöglicht, was die Pädagogik doch will, dem Kind Erfahrungen zu ermöglichen und zu verschaffen, die es für sein späteres Leben unbedingt braucht. Was erfahren Kinder mit einer Barbiepuppe? Was erfahren sie, indem sie Fernseh schauen. Man müsste alle fragen, was bedeutet das für dieses Kind, für sein weiteres Wachstum und für seine weitere Entwicklung? Und sind hier offene Entwicklungsmöglichkeiten gegeben oder ist das im Grunde alles schon vorgestanzt, vorgesprochen, vorerlebt?
Denkbar wäre bei Rousseaus nächtlichem Gebäudeabenteuer aber auch, dass der Erzieher dem Kind die Hilfe und die Anleitung verweigert, weil es ihn vorher genervt hat. Dann lernt das Kind, dass es abhängig ist. Sein Wohlbefinden wird bestimmt durch das, was der Erzieher als Wohlverhalten definiert. Nicht die Erfahrungen und das Können bestimmen das Handeln des Kindes, sondern die Überlegung, ob sich der Erzieher zu- oder abwenden wird. Die Folge? Das Kind lernt, den Erzieher zu interpretieren, statt eigene Maßstäbe zu entwickeln. Den Erwachsenen kennt es in- und auswendig, sich selbst aber bleibt es fremd. Daran könnten wir uns heute öfter mal erinnern, meint Rainer Bolle.
Natürlich machen wir einen Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen. Was das aber konkret heißt im Umgang mit Kindern, darüber machen wir uns zu wenig Gedanken. Wenn es zum Beispiel um moralische Fragen geht, dann sind Erwachsene in der Regel darauf aus, Kindern beibringen zu wollen, was sie von den Kindern erwarten. Und indem sie auf sie einreden und das auch vielleicht durch Sanktionen bekräftigen, gehen sie davon aus, dass Kinder das nach und nach dann lernen. Aber was eigentlich passiert, ist nicht, dass die Kinder das lernen, sondern dass sie nur kapieren, dass sie etwas tun sollen und dass der Erwachsene, der das von ihnen verlangt, überlegen ist. Sie beugen sich dieser Überlegenheit, aber im Grunde genommen sind sie nicht überzeugt.
Jean-Jacques Rousseau stellte aber auch noch eine dritte Regel für die wohlgeordnete Freiheit auf. Der Philosoph ging davon aus, dass es für die Entwicklung einer stabilen Persönlichkeit notwendig ist, dass sich das Wollen und das Können des Kindes so weit wie möglich die Waage halten. Deshalb sollten Eltern und Erzieher dafür sorgen, dass im Kind nicht unnötig Wünsche geweckt werden. Auch dies ist ein Aspekt, der Erziehende bis heute beschäftigt.
Rousseau hat das kindliche Glück oder überhaupt das menschliche Glück an dem Verhältnis gemessen, was man aus eigener Kraft tun kann im Verhältnis zu seinen Wünschen. Wenn das Übergewicht der Kraft gegenüber den eigenen Wünschen da ist, dann fühlt man sich stark. Und dann ist man auch relativ glücklich und zufrieden. Ist das Verhältnis aber umgekehrt und dafür sorgt die Konsumgesellschaft jederzeit, dann hat man mehr Bedürfnisse, als man befriedigen kann und dann ist man relativ unglücklich. Und ich glaube, die Werbung und die Dinge, die sozusagen auf die kindliche Erlebniswelt einstürmen an Bedürfnissen, die künstlich geweckt werden, die machen die Kinder eigentlich unglücklicher, als sie sein müssen. Und insofern ist es natürlich dann ein wichtiges Prinzip der Erziehung, dafür zu sorgen, dass die Wünsche nicht eskalieren.
Aber nicht nur die von Wirtschaft und Medien geweckten Bedürfnisse schwächen ein Kind. Die so wichtige innere Balance gerät auch dann aus dem Lot, wenn das Kind etwas leisten soll, was es noch nicht leisten kann. Angesichts des enger werdenden und zunehmend globalisierten Arbeitsmarktes ist der Druck, einen guten Schulabschluss zu erreichen, enorm hoch. Die Eltern geben ihm nach, indem sie ihre Kinder oft von klein an zusätzlich zu Kindergarten und Schule in Kurse stecken und zur Nachhilfe schicken. Frithjof Grell sieht in diesem von Zukunftsangst getragenen Bemühen einen der Gründe für die Zunahme von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern.
Rousseau kennt da diesen Gedanken der Verfrühung. Und seine Auffassung war, dem Kind für seine Entwicklung, für seine Reifung zunächst einmal Zeit zu lassen. Das heißt, nicht mit Dingen zu konfrontieren in der Absicht, das Kind solle sich möglichst gut, möglichst schnell entwickeln. Die Tendenz ist eher gegenläufig. Wir neigen ja heute eher dazu, schon die frühe Kindheit mit Anforderungen zu konfrontieren im Hinblick auf die späteren schulischen Entwicklungen und Erwartungen, die das zeitlich immer weiter nach vorne verlagern. Also hier plädiert Rousseau, und ich habe das mit meinem eigenen Kind in der Form auch eher so gepflegt, zunächst einmal eher abwartend zu agieren, eher weniges als eine Vielzahl von Anregungen, die letzten Endes zwar den Stolz der Eltern befriedigen und auch möglicherweise von Vorteilen sind auf die spätere Einschulung, aber für das Kind eher abträglich sind.
Darf ich nun die wichtigste und nützlichste Regel jeder Erziehung aufstellen? Sie heißt nicht Zeit gewinnen, sondern Zeit verlieren. Jeder Geist hat seine besondere Form, nach der er geleitet werden muss. Und der Erfolg der aufgewendeten Mühen hängt davon ab, dass er so und nicht anders geleitet wird. Wenn man nicht weiß, was zu tun ist, handelt man auf gut Glück. Man unterliegt dem Irrtum und muss wieder von vorne beginnen. Man ist schließlich weiter vom Ziel entfernt, als wenn man sich Zeit gelassen hätte. Macht es also nicht wie ein Geizhals, der viel verliert, weil er nichts verlieren wollte.
Was ist wirklich effektiv und was bloß effizient? Für Rousseau schied sich an dieser Frage die gute von der schlechten Pädagogik. Der Vater des Emile forderte, dass das Kind die für es richtigen Dinge zu dem für es richtigen Zeitpunkt in der für es richtigen Art lernen sollte. Diese Forderung galt auch für den Wissenserwerb, Rousseaus Lebens- und Lieblingsthema. Der Philosoph provozierte auch hier. Statt den Bildungskanon auszuweiten, wie es angesichts der sprunghaften Vermehrung des Wissens in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts logisch schien, dampfte er ihn radikal ein. Im Prinzip reiche dem Kind erst einmal ein Buch, behauptete er. Und dieses Buch sei der Robinson Crusoe. Für Rousseau, selbst als Kind und Jugendlicher lesesüchtig, war dieser Roman über den Schiffbrüchigen das ideale Sprungbrett in das unendliche Universum des Wissens.
Ich will, dass er in allen Einzelheiten lernt, was man in einem solchen Fall wissen muss. Und zwar nicht aus Büchern, sondern von den Dingen selbst. Er soll sich als Robinson fühlen, bekleidet mit Fellen und einer großen Mütze, einem großen Säbel, in dem ganzen abenteuerlichen Aufzug. Nur ohne den Sonnenschirm, den er nicht braucht. Er soll sich darum kümmern, was zu tun ist, wenn dieses oder jenes fehlt. Er soll das Verhalten seines Helden prüfen, ob er etwas unterlassen hat oder etwas hätte besser machen können, damit er sich den Fehler merkt und daraus lernt, sie in ähnlicher Lage zu vermeiden. Ich sage es noch einmal. Mein Ziel ist nicht, ihm Wissen zu vermitteln, sondern ihn zu lehren, wie man es bei Bedarf erwirbt. Mit dieser Methode kommt man langsam voran, aber man macht keinen unnützen Schritt und man braucht niemals umzukehren.
Als Verfechter des autodidaktischen Lernens und Förderer des universellen Geistes stand Rousseau der materialen Bildungstheorie und normativem Lernen, wie es im Gefolge der PISA-Debatte gerade eine Renaissance erlebt, entsprechend kritisch gegenüber. Weil das Lernen für ihn aufs Engste mit der Persönlichkeit verknüpft war, hielt er weder die Lehrmethode noch das Tempo der Lernschritte für schematisierbar. Der Schlüssel zum erfolgreichen Lernen lag für ihn nicht in der Nähe zum Wissen, sondern in der Nähe zum Kind. Und die lasse die Institution Schule bis heute kaum zu, ärgert sich Rainer Bolle.
Schule ist eine normative Pädagogik. Das ist aber ein großes Problem. Wenn Sie das machen, dann denken Sie von Erwachsenenkategorien, die Kinder nicht verstehen und wo Kinder nur verstehen, dass ihre Freiheit unterdrückt wird und die Kinder haben kein anderes Ziel, als die Werte überhaupt nicht ernst zu nehmen. Nicht wirklich. Sie passen sich an, aber nur solange sie unter Kontrolle sind. Das hat Rousseau schon ganz vehement kritisiert. Es wird trotzdem bis heute weiterhin praktiziert. Und Schule, die das so versucht, wird natürlich vielleicht innerhalb ihrer Grenzen mit ihren Sanktionsmitteln Wirkungen erzeugen. Sie wird aber kaum Erfolg haben über die Schule hinaus.
Erfolg über die Schule hinaus zu haben, das aber war das Erziehungsziel von Rousseau und seinem Pädagogen-Alter Ego Jean-Jacques. Um sich selbst in die Pflicht zu nehmen, hatte er einen zweiten Teil geplant, den er in einem Brief skizzierte. Emile, der im 5. Kapitel Sophie geheiratet hatte, muss erleben, dass Sophie ihn betrügt und ein Kind von einem anderen bekommt. Als er zur See fährt, wird Emile von Piraten gekidnappt und versklavt. Jean-Jacques Zögling übersteht diese Schicksalsschläge, die etwas übertrieben wirken, wie so vieles in Rousseaus Erziehungsroman. Weder Friedjof Grell, noch Reinhard Wolf, noch Rainer Bolle wollen Rousseau deshalb als Methodiker verstanden wissen, den es eins zu eins umzusetzen gilt. Als pädagogischen Denker oder wie manche abfällig meinten, als pädagogischen Utopisten aber schätzen sie ihn.
Das ist es ja überhaupt, dass Rousseau ein radikaler Denker war. Und wenn man sozusagen nur das sieht, was man kennt, und das einem so selbstverständlich geworden ist, dass man es gar nicht in Frage stellen kann, kann man eigentlich nur im großen Strudel mitschwimmen. Also insofern würde ich da leidenschaftlich für plädieren, diese Gedanken an sich ranzulassen, im Wissen darum, dass natürlich es nicht darum geht, den Emil eins zu eins umzusetzen. Das hat Rousseau nie gewollt und er hat sogar bestritten, dass es ein Buch über Erziehung ist.
Indem Jean-Jacques Rousseau ohne eine Machbarkeitsschere im Kopf eine idealtypische Erziehung in der Moderne konstruierte, lenkte er den Blick auf die real existierenden Knackpunkte. Ein Blick, der auch knapp 250 Jahre später nichts von seiner Genauigkeit und Schärfe verloren hat. Zwar mag die Behauptung, dass ein Erzieher mit einem Kind vollkommen ausgelastet ist, übertrieben sein, aber sie provoziert wichtige Fragen. Ab wann ist ein Erzieher überlastet? Wie viele Bildungsinstitutionen passen in deine Kinderbiografie? Und schließlich? Kommt es bei der Erziehung vielleicht doch vor allem auf die menschliche Nähe an? Rousseau säte Zweifel und macht sich damit bis heute zum Anwalt der Erziehung, meint Reinhard Wolf.
Rousseau propagiert ein Erziehungskonzept der Erziehung des Menschen zum freien Bürger. Und zwar zu einem Bürger, der sich selbst bestimmt und gleichzeitig sozial ist. Und das ist erstaunlich zu sehen, dass einige Jahrzehnte vor der Französischen Revolution und parallel zu diesem radikalen Aufbruch in die Demokratie, Rousseau bereits schon in der Lage ist, ein demokratisches Konzept von Erziehung zu entwickeln.
In seinem Seminar über pädagogische Klassiker, das er im Modellstudiengang für Diplomerzieherinnen an der Alice-Salomon-Fachhochschule gibt, stellt Reinhard Wolf Rousseaus pädagogische Utopie deshalb recht ausführlich vor. Die ganz gut Studierenden, sagt er, ließen sich von ihm dazu inspirieren, ihre eigene Erziehungstheorie zu entwickeln. Rainer Bolle behandelt den Emil sogar in einem eigenen Seminar. Lernen lässt sich vom Vater des Emil aber auch, dass Erziehung nicht bis ins Letzte planbar und kontrollierbar ist. Erziehung ist und bleibt ein Abenteuer. Ein Abenteuer allerdings, das man, wie Rousseau meinte, gut oder schlecht bestehen kann.
Ich weiß, dass Sie den jungen Mann, den ich darstelle, für ein Luftgebilde halten, da er von dem so verschieden ist, mit dem Sie ihn vergleichen, und dass Sie sich darauf versteifen, nur das für möglich zu halten, was Sie sehen. Ich bitte diese vorschnellen Richter zu bedenken, dass ich kein Interesse habe, Ihnen etwas vorzumachen, und dass ich verlangen kann, Sie mögen sich die Zeit nehmen, um zu untersuchen, worin ich mich täusche. Dann mögen Sie meine Erziehung mit den Wirkungen, die ich Ihnen zuschreibe, vergleichen und sagen, worin ich mich geirrt habe. Dann werde ich nicht mehr widersprechen.